Herzlich willkommen bei Rethinking Business.
Ein Podcast, zwei Perspektiven.
Mit Michael
und Carolina.
Heute, wie man Gebäude neu managt. In dieser Folge diskutieren wir mit Raphael Kasapis, Gründer und CEO vom Energiemanagement-Startup Apollo. Wir sprechen darüber, wie man energierelevante Daten aus verschiedenen Gebäudequellen sammelt und optimiert, um einen enormen Mehrwert in Form der Reduzierung des manuellen Aufwands als auch eine bessere Energieeffizienz zu erreichen. Ein wichtiger Fokus des Startups als Treiber liegt auf dem Fachkräftemangel der Branche als zentralem Problem. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Raphael.
Hi.
Hi, wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute hier bei uns im Podcast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen.
Ja. Auch von meiner Seite. Hi Raphael, schön, dich kennenzulernen.
Servus.
Hi. Ja, bin gespannt.
Gleichfalls, was mich heute hier erwartet.
Ja. Apollo, eine Gründung. Dein Riesenprojekt gerade. Uns interessiert in erster Linie immer, was ist euer Customer Value und wie berechnest du den in Zeit, Geldeinheiten und Stress?
Ja, Zeit und Geld lässt sich, glaube ich, einfacher berechnen als Stress. Zeitlich vielleicht kurz, was wir machen in einem Satz. Wir haben eine Energiemanagement-Plattform, bei der wir energierelevante Daten aus unterschiedlichen Quellen im Gebäude, über Gebäude hinaus auf die Plattform bringen, miteinander verknüpfen, externe Daten noch hinzugeben und dieses Energiesystem, das dadurch entsteht, das virtuelle, optimieren. Einmal um Energiekosten zu senken, Assets besser zu steuern, aber natürlich auch Stress zu reduzieren. Genau. Das so vorweg und ja, die zeitliche Komponente ganz klar. Wenn wir uns heute so einen Prozess anschauen, wie Energie gemanagt wird, dann ist das, irgendein Mitarbeiter geht täglich zum Zähler, nimmt den Zählerstand auf, geht an seinen Computer, gibt das ein, schickt es via E-Mail in einem Excel-File und das passiert 1000 Mal und irgendwie 20, 30 Leute auf Enterprise-Level schauen sich das an, bringen's und versuchen irgendwie daraus eine Bedeutung zu schaffen. Genau, und wir gehen eben rein mit Sensoren, installieren die und automatisieren und digitalisieren eben diesen ganzen Prozess und haben so fast Echtzeitdaten, energierelevante Daten, die wir einem Nutzer zur Verfügung stellen. Zeitliche Komponente, ja, in einem kleinen produzierenden Gewerbe sehen wir 15 Stunden an less manual work, weniger manuellen Aufwand. Und da reden wir jetzt von einem kleinem Gebäude. Wenn wir das jetzt einmal hochskalieren, ein Logistiker mit 4.500 Gebäuden in Europa, in Deutschland alleine, kommt da einiges zusammen. Mhm. Zeitlich.
Also wie viele Stunden waren es nochmal bei einem kleinen Gebäude?
Kleines produzierendes Gewerbe, 15 Stunden im Monat,
okay.
Nur für einen Report zur Energie.
Da habe ich noch nicht gesteuert.
Und da habe ich noch gar nichts gemacht.
Ja.
Genau, man muss sich vorstellen, lediglich Energiemanagement. Man kann aber diese Daten natürlich nutzen, um die Finanzabteilung damit zu befähigen, um zu analysieren, habe ich meine Assets falsch gesteuert, ist mein Strompreis hochgegangen, habe ich mehr verbraucht, um so dann eben auch weitere Insights zu generieren, Einblicke zu generieren, um das System zu optimieren. Also wir haben jetzt einfach in diesem Anwendungsfall eine Anwendergruppe, die schon 15 Stunden weniger Arbeit hat. Und wenn wir diese Daten jetzt weiter nutzen in verschiedenen Abteilungen, können wir natürlich noch viel, viel mehr an Zeitersparnissen generieren.
Okay, leuchtet mir ein. Das heißt, ihr baut so eine Art digitalen Twin von einem Gebäude, also aus energetischer Sicht.
Ja.
Also eine Art Energie- Digital Twin, vom Gebäude oder von mehreren Gebäuden oder von ganz vielen Gebäuden,
ja?
Okay. Dann habe ich diese Daten und was kann ich jetzt mit den Daten machen?
Total viel. Ich kann sie einmal nutzen, genau, für mein Nachhaltigkeitsreporting, was immer präsenter wird. Das ESG-Reporting ist in aller Munde, aktuell noch für große Unternehmen. Aber auch da, das wird sich verändern in der Zukunft. Oder auch selbst ich als kleines Unternehmen, das ein größeres beliefert, fall unter dem Scope 3 Reporting. Das heißt, auch ich muss die unter anderem CO2-Zahlen beispielsweise fürs ESG-Reporting melden, zumindest tracken und reporten.
Ab welcher Größenordnung muss ich das machen?
Große Unternehmen sind schon...
Also bei kleinen Unternehmen.
Das ist irrelevant. Also sobald ich Zulieferer bin von einem größeren Automobilkonzern, bin ich in ihrem Scope 3 und werde noch nicht vom Gesetzgeber dazu verpflichtet, aber von der Einkaufsabteilung stark in die Pflicht genommen, eben diese Zahlen zu melden.
Ah, okay.
Genau, ESG-Reporting, Finanzabteilung hatte ich ja eben beschrieben, für das regelmäßige Reporten, aber auch für Investitionsentscheidungen, weil ich jetzt erstmal verstehe, soll ich lieber in eine PV-Anlage investieren oder soll ich lieber in die Erneuerung meiner Fenster investieren, um so einfach Kosten-Nutzen abschätzen zu können. Und wir haben ja immer Restrictive Budgets, wir haben ja nun eine gewisse Anzahl an Budget verfügbar, um so dann natürlich auch die bestmögliche und data-driven Entscheidung dazwischen zu machen.
Ja. Und was finde ich halt entscheidend ist auch an der Stelle, wir befinden uns ja am Bestand, ne? Am Bestand wird optimiert, da musst du irgendwie ran, irgendwie, und wie macht man es denn am intelligentesten an der Stelle?
Das ist richtig. Ja. Und wenn wir auch heute schauen, wie solche Investmententscheidungen vorgenommen werden, es geht ein Energieauditor rein, guckt sich das, macht so eine Stichtagsbetrachtung, nimmt so ein statisches Bild auf, was überhaupt nicht aussagekräftig ist, weil im Sommer verbrauche ich möglicherweise mehr Energie, weil ich irgendwie die Airconditions anschmeiße, im Winter habe ich mehr Gas oder mehr Öl, das ich verbrauche. Und das habe ich ja in einem statischen Bild überhaupt nicht mit berücksichtigt.
Das ist ja genauso mit Gesundheitsdaten, ja. Wenn man irgendwie einmal im Jahr irgendwie seine Blutwerte checkt und es ist ein Stichtag, mache ich das alle 3 Monate, das ist schon eine ganz andere Nummer, mache ich das täglich. Im Zweifelsfall gibt es nochmal eine ganz andere Aussage.
Genau. Ja, weil vor allem, was sich halt auch die Umwelt hat extrem verändert um die Gebäude herum, ne? Also um Menschen herum. Ne?
Wir reden immer von der Energy Journey. Ja. Wir fangen jetzt irgendwie PV, haben die Leute verstanden. Wärmepumpe kommt jetzt in aller Munde. EVs, elektrische Fahrzeuge. Das ist ja jetzt alles nur der Anfang. Wir erneuern irgendwie Heizsystem, wir renovieren Gebäude, und das hat ja alles einen Impact auf meine Energiedaten. Genau, also wir haben jetzt diese Energiereise erst begonnen. Und da tut sich verdammt viel, was auch gut ist.
Ja. Was glaubst du, so welche Daten hilfreich wären, die dann irgendwann mal in der Zukunft da alle drin sind? Wenn man so über so einen digitalen Gebäudezwilling nachdenkt?
Das können komplett richtig unterschiedliche Natur sein. Also wir haben jetzt klar irgendwie Stromzähler überwiegend drin. Wir gehen jetzt hin und haben Temperatursensoren, die wir installieren. Wir haben Sensoren um Gaspipelines, um Warmwasser zu messen. Alles irgendwie total unterschiedliche Natur, was man jetzt überhaupt irgendwie nicht direkt auf dem Schirm hat, die wir reinbringen. Und kombinieren das ja auch mit externen Daten, Wetterdaten, Marktdaten, in Zukunft auch von dem Netzbetreiber, wie das Netz, wie stabil das Netz ist oder was das Netz braucht, von meinem Nachbarn im Gebäude möglicherweise, der irgendwie einen Überschuss hat an Energie oder irgendwie Energie benötigt, wenn wir jetzt in einem Quartier denken oder in Industriepark. Die Welt wird vernetzter und wir tragen Teil dazu bei mit unserer Plattform.
Ja, Ja, und die Daten, die ihr sammelt, also am Ende sind es ganz viele Schnittstellen, ne? Also es sind ja ganz viele unterschiedliche Datenformate, die da plötzlich zusammenkommen, ne?
Das ist richtig. Von YAML-File über XML, über noch händisch teilweise CSV-Excel-Files hin zu API-Schnittstellen, FastAPI, GraphQL-Schnittstellen, unterschiedliche Formate. Und das ist jetzt nur auf technischer Ebene. Noch überhaupt nicht berücksichtigt, wie die Daten in diesen Formaten gespeichert sind. Der eine spricht von Photovoltaik, der andere spricht von Solar, der eine spricht von Electrical Vehicles, der andere spricht von EVs. Also auch in inhaltlich und in der Strukturierung total divers. Ist auf jeden Fall ja eine Herausforderung und sieht man ja immer wieder, irgendwie was Neues kommt, alle springen drauf mit ihrem eigenen Format und dann irgendwie 10 Jahre später schneidet auch der Gesetzgeber, okay, jetzt müssen wir doch standardisieren, um die gewünschten Effekte zu realisieren.
Ja.
USB-Schnittstellen, gutes Beispiel.
Ja.
Okay, das heißt, was ihr macht, ist, ihr installiert Sensoren. Mhm. Ja, ihr habt alle möglichen Schnittstellen für alle möglichen Formate.
Richtig.
Ihr seid in der Lage, die unterschiedlichen Datenformate, die über diese unterschiedlichen Schnittstellen kommt, irgendwie zu verarbeiten?
Zu integrieren, lass uns das so nennen. Ja. Genau, also wir haben eine Integrationsschicht, so ein Unified Data Model, also ein Referenzmodell letzten Endes, wo wir dagegen diese ganzen diversen Datenformate und Dateninhalte eben mappen und die in ein einheitliches Format bringen und so dann eben das Maximale daraus, den maximalen Wert generieren können. Nicht nur jetzt schön Dashboard bauen und schön visualisieren, aber auch jetzt anhand diesen Beispiels Photovoltaik und Solarpaneele, das sind erstmal zwei unterschiedliche Begriffe, die auch unterschiedlich in den Regionen genutzt werden. Dahinter steht aber genau dieselbe Sache. Es ist irgendwie ein Modul, das Strom produziert, vereinfacht ausgedrückt. Und der Computer ist heutzutage leider noch nicht schlau genug, um das zu verstehen. Wenn wir jetzt ein fancy AI-Model haben, dann ist Solar und Photovoltaik sind das erstmal zwei unterschiedliche Sachen. Und dementsprechend die Ergebnisse weniger gut, es sei denn, es geht jetzt irgendwie ein Data Scientist oder irgendjemand, ein Experte hin, und säubert diese Daten.
Okay.
Und da kommt unsere Integrationsschicht ins Spiel. Ja. Dieses Wissen haben wir in unserem Datenmodell impliziert oder integriert und können eben einfach diese Begriffe zueinander führen, also uniquely identifiable machen, sodass dann auch der Computer weiß, okay, diese zwei Sachen bedeuten, ist genau dasselbe. Ja. Und damit habe ich auch automatisch eine viel größere Datenmenge, womit ich arbeiten kann und eben meine Modelle trainieren kann und somit auch einfach bessere Ergebnisse erzielen kann.
Ja. Okay, und dann könnte ich die Daten theoretisch nutzen, um zum Beispiel günstiger Strom einzukaufen oder Strom zumindest an bestimmten Zeiten einzukaufen oder Gas an bestimmten Zeiten oder Predictive Analytics zu betreiben oder was auch immer ich dann mit diesen Daten machen will.
Genau, richtig.
Also um quasi Energieoptimierung zu betreiben. Sei es im Einkauf als auch in der Nutzung.
Richtig, genau. Okay. Wir suchen noch Vertriebsmitarbeiter.
Ich habe Ahnung, wie man komplexe Deals gewinnt.
Ja. Ja.
Sehr große Deals, ja. So, und da lernt man so ein bisschen was. Also ich habe eine Menge IT-Projekte gemacht und Software-Projekte und ich brauche aber immer einen Moment, um zu kapieren, worum es geht.
Ja. Ja. Aber es ist genau das. Ja. Wir gucken uns an, wie viel verbraucht so ein Gebäude. Noch ein Level granulare, wenn wir das wünschen. Was sind meine größten Konsumenten oder auch Produzenten? Wie verhalten die sich? Basierend auf dem Geschäftsmodell, basierend auf dem Wetter, basierend auf den Menschen, die diese Maschine steuert. Erstellen Profile und können das dann eben optimieren. Sei es jetzt, okay, der Strompreis ist besonders günstig oder aber auch, wir haben tagsüber einen hohen Gehalt an erneuerbaren Energien im Stromnetz, weil wir viel Solarstrom haben und können nach CO2 beispielsweise optimieren. Also das sind dann verschiedene Optimierungsdimensionen, nach denen wir gehen können.
Und bietet ihr diese Optimierungsdimension bereits an in eurer Lösung? Ja, also dass ich genau sagen kann, okay, ich will jetzt auf CO2 optimieren oder ich will auf Energie, ja, Kosten optimieren oder auf,
ja? Stand heute gehen wir auf die Eigenverbrauchsoptimierung, bieten wir an. Was heißt das? Ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach und schaue, dass ich diesen selbstproduzierten Strom einfach so viel wie möglich davon mir selbst zunutze mache. Wir gehen jetzt hin, sind gerade dabei, nach CO2 zu optimieren, indem wir dann eben CO2-relevante Daten aus dem Stromnetz mit integrieren. Ja. Genau. Und gehen dann, können natürlich weitergehen nach diversen weiteren Dimensionen, die dann vom Kunden gewünscht sind.
Ja. Cool. Das ist echt cool. Weil wenn man es, also noch einen Schritt weiter denken könnte, könnte so ein Gebäude sich dann irgendwann selbst managen, ne?
Und das ist unser Ziel. Ja. Also Industrie 4.0, das ist ja genau dieser Gedanke. Die Maschinen können anfangen, miteinander zu sprechen und sich koordinieren. Das ist genau unser Ziel. Und genau das brauchen wir auch, um diese Energiewende zu schaffen. Wir müssen verstehen, erstmal, wir sind ja von einer zentralen, gehen wir hin zu einer dezentralen Energieproduktion.
Ja.
Wir gehen von einer wetterunabhängigen zu einer wetterabhängigen Stromproduktion. Ich kann die Sonne ja nicht einfach ausschalten.
Ja, stimmt.
Mein Kohlekraftwerk kann ich hoch und runter fahren und ein bisschen spielen. Geht bei der Sonne leider oder Gott sei Dank nicht. Dementsprechend muss ich eben anders, brauche ich eine andere Infrastruktur und auch einfach strukturell. Ich muss meine Verbräuche einfach in die Zeiten schieben, wo ich eben eine erhöhte Produktion habe. Und wir können ja jetzt, wir arbeiten, wir haben Kinder, wir haben Freizeit, können ja jetzt nicht die ganze Zeit am E-Auto sitzen und das anstecken, wenn gerade die
Wolke
weg, die Sonne da ist oder die Wolke weg. Das heißt, wir müssen eben Lösungen finden und schauen, wie eben die Geräte selbst miteinander kommunizieren können und dann das automatisiert eben machen können. Die Politik spricht ja, oder auch die EU, immer von der Twin Transition, grüne und digitale Transition. Und das ist auch genau das, was wir immer sagen, es gibt keine grüne Energiewende ohne Digitalisierung. Letztes Jahr beispielsweise 2023, wunderbar, wir haben unsere erneuerbaren Energien, die Ausbauziele erreicht, perfekt. Nur wurden halt 10% von den erneuerbaren Energien nicht genutzt und abgeregelt. Damit kannst du fast ganz Berlin für ein Jahr versorgen.
Aber es bedeutet doch, wenn ich es richtig verstehe, ist, wenn ich diese Energiewende hinkriegen will, und diese Twin-Wende, dann geht es doch nur mit Puffer, also sprich mit Batterien, Also aus meiner Sicht ist ja das wirkliche Problem nicht die PV-Module oder Windkraftwerke, sondern
die Speicherung.
Das ist das wirkliche Problem mit Speicherung, Und wie geht da eure Software drauf ein? Weil eigentlich müsstet ihr ja quasi nicht nur sagen, irgendwie Verbrauchsoptimierung, sondern Verbrauchsoptimierung. Und was müsstet ihr an Batteriemodule einbauen, um dann tatsächlich wirklich optimal zu laufen?
Das ist richtig. Ein Speicher, also verschiedene Sachen, die mir gerade durch den Kopf gehen. Einmal.
Also man kann nicht nur Batterie speichern, man könnte auch anders speichern.
Genau,
man kann A-Fuels produzieren oder also, je nachdem, wie groß man ist. Also es gibt ja verschiedenste Formen, wie man speichern könnte.
Und verschiedenste
Sachen, Batterien und sonst was. Ja. Also,
Puffer ist einmal genau über einen Speicher. Dieser Human Factor oder einfach diese Verschiebung von Lasten und von Flexibilitäten. Die andere Sache, bei Speichern sind für uns auch einfach ein Teil von einem Asset, können zu einem Zeitpunkt entweder Energie aufnehmen oder dann eben abgeben. Sehr spannendes Thema, weil wir am Dienstag erst beim Kunden gesehen haben, wir sind über diese ganzen Kurven gegangen der letzten Woche und haben dann festgestellt, dass die Batterie einfach nicht intelligent gesteuert wird, sondern einfach komplett dumm ist. Die lädt sich auf, wenn einfach gerade Strom produziert wird von der PV-Anlage. Zeitgleich nutzt der Kunde aber Strom für seine Maschinen und zieht halt dabei Strom aus dem Netz.
Das ist dumm.
Genau. Ja. Und jetzt genau gehen wir halt hin und programmieren die anders, dass sie dann eben zu Zeiten lädt, wo kein Strom benötigt wird und eben Stromüberschuss da ist. Ja. Er hat zwei gute Vorteile. Einmal ja, Eigenoptimierung, aber dann natürlich auch die Batterie als chemisches Ding degradiert halt auch nicht so schnell, weil du die weniger auf und ablehnst.
Ja, verstehe. Ja. Sag mal, ich meine, das ist jetzt ja schon sehr komplex, was du da machst. Und ich weiß, dass du so ein bisschen aus dem Beratungs-Background kommst. Also, wie kommt man denn vom Berater zum Unternehmer und dann auf so eine Idee?
Es ist eine sehr gute Frage und das frage ich mich auch ganz oft. Naivität. ich glaube, Naivität. Ich bin über Athen geflogen und dachte mir, wow, wir haben so viel Sonne, 1000 Sonnenstunden mehr als in Deutschland. Es sind dann irgendwie tief über unter den Wolken, über die Häuser geflogen und ich dachte mir, die Leute schaffen sich gerade alle eine Aircondition an. Ja. Das passt ja perfekt mit einem Solarpanel an. Das heißt, die Sonne kommt raus, es wird warm, ich schalte die Aircondition an und zeitgleich produziert mein Solarpanel den Strom, den ich dafür benötige.
Ja.
Smart, oder?
Ja.
Genau, das dachte ich auch und dachte, dem gehe ich mal nach.
Okay.
Und parallel kam mir dann in Deutschland groß so in der Startup-Szene Enpal 1,5 Grad und die Namen zum Vorschein und ich dachte, ja, was sie können, kann ich auch.
Ja.
Ich mache ein Business Model Transfer nach Griechenland. Ja. Kläglich gescheitert. Richtig gescheitert. Einfach ein ganz anderer Markt, eine ganz andere Marktdynamik, Marktstruktur, Kultur. Komplett gescheitert, aber unfassbar viel gelernt. Mhm. Viel gelernt zu, wenn man eben die Assets nicht intelligent miteinander vernetzt, geht einfach total viel Energie verloren. Gelernt über die Netzproblematik, gelernt über Energiemärkte, gelernt über Infrastruktur, gemerkt über Kunden, die preissensibel sind und einfach diese aktuellen Lösungen sich überhaupt nicht anschaffen können, wir die aber benötigen, damit wir eben diese Energiewende vorantreiben können. So viel gelernt, also ich, und jetzt steckt man halt einfach zu tief drin.
Jetzt kommst du aus dem griechischen Gott nicht mehr raus.
Richtig, ja. Wir muss auch ehrlich sagen, natürlich zweimal pivotisiert. Ja. Wir haben uns ja noch so Axi-PV angeschaut, was auch nicht geklappt hat, weil wir nicht ins Netz einspeisen durften, weil halt keine Kapazitäten mehr vorhanden sind. Dann dachten wir, okay, dann gehen wir halt wieder auf Dachanlagen. Und dann eben festgestellt, okay, auch von der Gesetzgebung, die wird immer kleiner. Von 1 Megawatt darf ich nur noch 500 Kilowatt Peak, nur noch 100 Kilowatt Peak als Unternehmen installieren, halt wegen dieser Netzproblematik, weil diese einzelnen Assets einfach nicht intelligent gesteuert werden. Und das war bei uns eben so der Auslöser. Und so haben wir unsere Nische gefunden, womit wir aktuell
Das heißt, du glaubst, jetzt habt ihr es.
Ja. I hope so. Wir sehen doch insgesamt positive Signale. Also die Nachfrage ist da. Ob wir erfolgreich damit werden, das ist jetzt eine andere Frage. Da können wir uns in 2 Jahren nochmal drüber sprechen.
Ja, aber genau.
Wir sehen auf jeden Fall, es ist einfacher, an die Kunden zu kommen, als es mit PV auf Dachanlagen war.
Ja, verstehe.
Ja, und dann Naivität.
Ich glaube, als Gründer braucht es auch ein Stück weit Naivität, weil sonst würde man das nicht machen, oder? Also ich meine, ich habe selbst ja gegründet und meine Erfahrung so in diesem Startup-Bereich, diejenigen, die es wirklich schaffen, die haben 1 bis 2 Mal pivotiert, die sind demütig geworden, haben kapiert, das, was sie sich da am Anfang ausgedacht haben, ist vielleicht doch nicht the next Unicorn. Ja. Und dann lernt man.
Ja.
Macht die Arbeit.
Ein gutes Zitat von Fannus, einem Freund. Ja, wir haben ja nicht damit auch selbst Gründer, wir haben ja nicht damit angefangen, weil es einfach ist, sondern weil wir halt geglaubt haben, es ist einfach. Und ja. So sind wir irgendwie aufgesprungen und machen das jetzt.
Ja. Ja, die meisten Startups, die scheitern entweder daran, dass ihnen quasi der Markt nicht da ist oder dass das Geld nicht da ist. Ne?
Oder dass sie keinen Sales entwickeln.
Ja,
das ist also genau. Mal ganz ehrlich, also die meisten, also ganz viele scheitern auch einfach am Sales.
Ja.
Das ist,
also technisch geht es noch einigermaßen, aber Sales ist halt auch echt schwierig.
Es ist ein hartes Pflaster, das durfte ich auch lernen. Ja. Und bei uns ist auch gerade die Strategie, also ich habe nur noch zwei Profile, nach denen ich schaue und nach denen ich, die ich einstellen würde, Sales und Entwicklung.
Ja.
Ein Produkt verkaufen, was, also das Produkt, das erst in 6 Monaten verkaufen, weil das so lang sind.
Die Sales
typisch in Deutschland B2B Sales Cycles. Das heißt, dem Kunden das Produkt, das zukünftige Produkt heute verkaufen, wenn der Abschluss da ist, den Entwickler dran lassen, dass er das entwickelt. Oder die Zusage, wenn das Commitment da ist, bis der Deal geschlossen ist, den Entwickler zurückformieren lassen. Mhm. Das ist das Einzige, also was ich heute nur noch machen würde oder wie ich vorgehen würde.
Mhm. Ja.
Und Kunden, Sales ist so wertvoll, das ist, geben dir die Marktlage, die sagen dir, hey, wir haben Kohle, wir haben keine Kohle, wir rechnen damit, Kohle zu haben, um das Produkt zu kaufen oder nicht. Somit können wir, verstehen wir, wie ist gerade die Marktsituation. Wir verstehen, ist dafür überhaupt ein Markt da, wenn alle Kunden sagen, wissen wir schon, da ist überhaupt gar kein Bedarf da. Wir verstehen die Marktlage, wir verstehen, was wir brauchen, um es in Produktion zu setzen. Das ist auch nochmal eine Sache. Ne? Irgendwas zu modellieren, zu entwickeln, ist ja schön. Aber dann der Stresstest, der Praxistest, das sind auch nochmal zwei komplett unterschiedliche Welten. Und da hilft es nur, mit Kunden zu sprechen.
Ja,
und sie wirklich zu verstehen, was sie denn wollen. Ne?
Richtig.
Ja.
Ja, und wo wirklich der Value sitzt. Ja. Und dann häufig ist es ja so, also was ich hier mal irgendwie erkläre, irgendwie, wenn ich mit Deal-Teams zu tun habe, ist, einen Deal zu gewinnen, ist so ein bisschen wie eine gute Story zu erzählen. Mhm. Ja? Und die Story besteht im Wesentlichen, jedes Märchen, ja, hat ein paar ganz wenige Elemente. Es gibt einen Schatz, es gibt einen Drachen und es gibt einen Ritter. Das ist so die Basis einer guten Story. Ja, so. Und wenn du einen Deal gewinnen willst, ja, dann musst du verstehen, wo ist der Schatz, wo ist der Drache und wo ist der Ritter.
Ja.
Ja? Ein Schatz ist das, was man gewinnen kann. Also der Mehrwert. Der Drache ist das, was man verlieren kann. Ja. Und man selber ist idealerweise der Ritter.
Ja.
Ja, so. Aber was man verstehen muss, ist, ohne dass es einen vernünftigen Drachen gibt, setzt sich kein Ritter in Bewegung. Keiner bewegt seinen Arsch ohne den Drachen. Ja. Das muss man verstehen. Das heißt,
schönes
was
Bild.
Man,
kann ich noch nicht.
Das heißt, für guten Sales brauche ich einen vernünftigen Drachen.
Ja,
weil der Schatz ist häufig nicht so wertvoll wie der Drache. Also ich brauche eigentlich immer ein richtig hohes Potenzial, großes Verlustrisiko.
Ja,
weil das motiviert Menschen viel mehr, sich in Bewegung zu setzen, als irgendwas zu gewinnen. Ja,
das stimmt.
Ja. Und das muss man finden.
Ja.
Man muss
den Schmerz,
einen Riesendrachen finden, den man besiegen kann. Ja.
Das ist.
Und was ist wirklich der große Drache bei dir? Was ist der Drache, der deine Kunden motiviert, aufzustehen und sich in Bewegung zu setzen und zu sagen, hey, rette mich?
Ja. Ist super interessante Frage, weil genau das, also wir sind auch reingegangen mit einer Nachhaltigkeit und du kannst Energiekosten sparen, aber jetzt sind halt die Energiekosten.
Das ist Schatz.
Genau,
völlig richtig. Schatz. Und dann, ist nett, aber.
Aber das reicht nicht.
Das reicht nicht. Das setzt sich keine Bewegung.
Absolut. Und bis wir dann eben auch geschnallt haben, ja, es ist der Fachkräftemangel, es ist dieser Pain, diese Daten irgendwie zusammenzubringen, weil das ist ein großer Kostenblock. Das heißt, es ist, hat von Relevanz in Unternehmen. Und so ein CFO möchte das auch reported haben und verstehen, wieso es sind jetzt irgendwie 15% und nicht mehr 12% meiner Kosten gehen auf Energie auf. Und das ist so ein Pain, diese Daten irgendwie oder diese Erkenntnisse zu gewinnen. Die meisten Unternehmen kriegen ja heute einmal im Monat eine Stromrechnung und können die noch nicht mal verstehen und lesen. Und da bewegen wir uns halt hin, dass wir vollkommene Transparenz haben und vollkommen verstehen, dieses Energiesystem eben verstehen. Ja. Das ist der Pain. Also die Daten zusammenzubringen und dann halt noch viel größer halt auch Fachkräftemangel, dass jeder klagt heute schon, oh, wir haben nicht genug Mitarbeiter, wir haben nicht genug Ressourcen. Und das ist, ja, haben wir festgestellt, der Drache bei uns, der einfach ja bei uns oder den Unternehmen, mit denen wir sprechen, heute viel, viel wichtiger ist, als meine 2%, 3% an Energiekosten zu sparen. Ja. Mhm.
Ich glaube, das ist auch, also wie gesagt, das ist das, was ich halt auch immer sage, ja, wenn ich mit diesem Team zu tun habe, ist, wo ist der Drache? Ja. Ohne Drachen passiert gar nichts. Mhm. Also. Und kein Märchen funktioniert ohne einen vernünftigen Drachen. Mhm. Also es ist wirklich erstaunlich. Ja. So. Ja. Und Märchen beschäftigen sich zu 80% mit dem Drachen, ja. Und haben halt häufig so, was weiß ich, 10% so Vorstory, da gibt es so den Ritter und das ist so Backstory. Und dann am Schluss, ja, 2% der Schatz, ja. Also das ist wirklich winzig bei Märchen, ja. Ja, also, ja, und da sieht man die Gewichtung, ja.
Ja.
Ja. Bilbo wirft den Ring weg, das ist
voll gut.
Drei Bücher leiden, ja, und am Schluss nicht mal 1% gewinnen, ja.
Ich muss unser Sales-Stack überarbeiten. Ich
sage
ja.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist wirklich ein Kern, den man, kann man natürlich noch andere Synonyme vernehmen, aber es ist ein Kern, den man verstehen muss. Ja. Ja. Wo tut es denn richtig weh?
Ja.
Wo tut es wirklich weh? Was ist das wirkliche Problem dahinter?
Ja, und ich denke, gerade Fachkräftemangel ist ein Problem, das wird ja noch steigen.
Ja.
Ja, also ich glaube, dass es ein gigantisches Problem wird.
Ja.
Ja, also nicht nur jetzt hier bei Energiemanagement, sondern egal wo, ja, so, weil es immer schwieriger wird.
Mhm. Handwerker, Pflege,
vollkommen egal was.
Ja. Ja.
So, also ich glaube, wann immer man so ein Fachkräfteproblem lösen kann, ist man, glaube ich, auf der richtigen Seite, ja. So, also, weil das ein Pain ist, der wachsen wird. Das ist
richtig.
Ja.
Ja. Ja, und was sich dann halt in die nächste Etage halt hochzieht, ist halt diese Blindness, ne? Also, wenn niemand mehr da ist, der Daten aufbereiten kann, dann kann man auch gar keine Entscheidung mehr treffen, ne?
Richtig.
Ja. Weil, ich meine, der CEO oder CFO, der geht halt nicht runter und fängt an, sich die Daten selber zusammenzusammeln, ne? Das macht er halt nicht.
Ja, beziehungsweise du kannst ja auch nicht wirklich optimieren.
Ja.
Also, ich meine, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber wann immer ich in irgendeinem Bürokomplex bin,
ja,
ist heutzutage das Bild, was ich immer sehe, ist, du hast richtig schicke Büroetagen, mit super Kaffeebar und Barista-Qualitäts-Kaffeemaschine und tollen Meetingräumen und so Spielplätzen, so bunten Lounge-Areas und Kicker und was weiß ich nicht was, ja?
Ja.
Und was sieht man? Nicht
Mitarbeiter.
Ja, sind da nur wenig Menschen.
Also.
Ja, so. Und dann denke ich mir so, vermutlich ist es viel effizienter.
Ja.
Ich habe, was weiß ich, so ein Bürogebäude mit 3 Etagen.
Ja.
Ist vermutlich viel effizienter. Ich mache davon 2 einfach dicht.
Ja.
Und habe die alle in einer Etage. Ist vermutlich, ich verliere die Miete ja so oder so, aber dann verliere ich wenigstens nicht mehr die Energie.
Ja, das stimmt.
Also, Ja, also vermutlich ist auch das eine Optimierungsgeschichte, die früher oder später kommt, weil, also ich sehe das überall.
Wo wir jetzt mehrstöckige Gebäude haben.
Ja.
Unfassbar interessant.
Ja.
Ey, das ist auch wieder so ein, wieso ich das doch so cool finde, in mich mit Sachen zu beschäftigen, von denen ich halt null Ahnung habe.
Ja.
Waren wir letztens auf einer Immobilienmesse und ein Aufzughersteller, mit dem ich mich unterhalten habe, die dann halt über 40, 50 Gebäude, Stockwerke, Aufzüge haben.
Ja.
Und dann sagen, ein Aufzug kann im besten Fall auch Strom produzieren, wenn du halt schwere Sachen drunter fahren lässt.
Ja, wie beim E-Auto.
Genau.
Ja, genau.
Und ich so, geil.
Ja.
Hammer. Und das, also hätte ich ja jetzt als Autonomal überhaupt nicht dran gedacht oder irgendwie in meinem Bewusstsein gehabt. Und mit denen sind wir, also hatten wir uns mal gesprochen, aber mit denen werde ich auch auf jeden Fall ein Follow-up machen, um zu schauen, wie man das auch integriert.
Ja.
Auf die Plattform.
Ja.
Super spannend.
Ja. Aber ich glaube, darum geht es im Kern, einfach mal mitdenken. Ne? Und das machst du halt, solange du nicht zu tief in Themen drin bist. Ne? Ja. Weil du es einfach versuchst zu verstehen.
Das ist richtig. Ja. Nur was ich verstehe, kann ich letzten Endes optimieren. Ja.
Jetzt gibt es ja Typen wie Tuni Siba, die kennst du bestimmt auch, ja? So Rethink X, Tuni Siba.
Gehört, ja.
Ja, also der Typ hat ja den Crash 2020 vorhergesagt, und zwar 4-5 Jahre vorher. Mhm. Und ist so, wenn man sich mit ihm beschäftigt, derjenige am präzisesten aus meiner Sicht irgendwie Technologieentwicklung vorhersagt, ja. Der sehr gute Modelle hat, das sehr gut begründet, ja. Der sagt, wir werden jetzt über kurz oder lang in eine Situation kommen, dass wir Freedom Energy haben. Mhm. Weil die Kombination aus PV und Batterie so unfassbar günstig wird, ja, dass wir Energie in einem Ausmaß produzieren können, die weit über alles hinausgeht, was wir uns heute vorstellen können. Ja. Mhm. Ja? So, was ja bedeuten würde, ja, dass Energie einsparen tatsächlich gar nicht das wirkliche Problem ist. Ja, weil falls wir an diesen Punkt kommen, dass wir Freedom, also unter der Annahme, ist das ja nicht das Problem. Aber ich glaube, das Problem, was bleibt, ist der Fachkräftemangel.
Mhm. Ja. Ja. Also zu dem Punkt Energieüberschuss, ja, das ist, es strahlt mehr Energie über die Sonne auf die Erde. Also allein mit dem, was da tagtäglich auf der Erdoberfläche ankommt, könnten wir den Weltverbrauch über ein Jahr hinweg 100, wenn nicht 1000-fach decken. Ja. Das stimmt, das ist gar nicht das Problem. Ja. Nur das Problem ist halt die Infrastruktur, die Wandlung, wie das dann von der Sonne, von der Aufstrahlung auf die Erdoberfläche dann halt in nutzbare Energie oder dann halt auch Storage, wie man damit umgegangen wird. Und das ist halt einfach, unsere Infrastruktur ist halt auf fossilen Träger gebaut, genau. Und genau, aber durchaus, ja. Und ja, Fachkräfte, zumindest ist jetzt nicht abzusehen, dass sich da was ändern wird. Ich meine, an sich haben wir genug Menschen auf der Erde, aber
ich brauche Leute, die vernünftig ausgebildet sind und das machen wollen und in der Lage sind dazu. Und ich glaube, das ist ein Problem, was wirklich signifikant bleiben wird.
Richtig.
Ja. Also,
da hatte ich mit dem
Was sich, glaube ich, verschlimmern wird.
Klugen Unternehmer gesprochen, der dann auch meinte, hä, ihr müsst nicht schauen, wie ihr irgendwie die PV günstiger machen könnt, sondern ihr müsst halt schauen, wie ihr an Fachkräfte oder an Menschen kommt, um die auszubilden, um Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Ja.
Und da halt Konzepte wie Flüchtlingseinrichtungen mit denen zu kooperieren, auf verschiedenen Sprachen dann eben Lernmodule, Lerneinheiten
auszubilden.
Ja. Genau. Und halt nicht mehr in diesem traditionellen, uns bekannten System zu denken.
Ja, und Teile dieser Denkleistung an andere Systeme zu übertragen.
Richtig,
ja. Und das Spannende ist, wenn es halt digital ist, hast du auch nicht mehr diese Sprachbarrieren, ne?
Ja.
Die du ja ganz oft auf diesen Baustellen halt hast. Jetzt schon.
Das ist richtig.
Das ist eine Katastrophe.
Richtig.
Also diese ganzen Gewerke, die können ja schon gar nicht mehr in einer Kette produzieren, weil die sich einfach nicht verstehen. Mhm. Ja? Ja. Also Mensch zu Mensch geht schon nicht. Ja. Aber Mensch zu Maschine würde funktionieren. Ja.
Ja. Und dafür.
Oder Maschine Mensch.
Genau, sollte Technologie eingesetzt werden. Ne? Das ist eigentlich eine schöne Situation.
Ja, ist wirklich eine schöne Situation. Ja,
für mich ist das ein Riesendrache.
Ja.
Fachkräftemangel ist, glaube ich, da jetzt wirklich anfangen, drüber nachzudenken. Ich habe vor deinem Gespräch wirklich nicht so drüber nachgedacht, aber da bin ich der Meinung, das ist offensichtlich vermutlich ein gigantischer Drache.
Ja. Also, schaut euch einfach mal die Bevölkerungspyramide an. Also, wenn wir da nicht ordentlich nachjustieren, dann. Und das sehen wir in allen Bereichen, das sehen wir in den Rentenkassen. Ja,
überall.
Man kann die nicht justieren.
Nicht mit einem Klick, wie sich alle das vorstellen, auch bei der AI. Ich klicke da auf den Button und auf den Knopf und es wird alles besser.
So, nee, und es gibt diese unterschiedlichen Ansätze. Wir haben diese New Work Bubble, die halt total auf selbstbestimmtes Arbeiten laufen. Aber das Problem ist, das ist ja auch nur so, das löst es ja auch nicht.
Richtig,
ja? Überhaupt nicht. Ja.
Ja, und das, wenn ich vergessen habe, es gibt ja quasi kritische Infrastruktur.
Ja.
Ja, also Straßen, Energie, all sowas, ja.
Ja.
Und was man nicht vergessen darf, ist, kritische Infrastruktur wird zu 95-99% von Männern gemacht.
Ja.
Ja, also Männer sind auf Erbul, ja, Ölbohrinseln oder ja. Männer bauen Autobahnbrücken oder, ja. oder irgendwas. Also,
oder,
es sind wesentlich Männer, ja. die das tun. Ja, so, also, so. Das heißt, meine These wäre, der echte Drache ist, finde für kritische Infrastrukturprojekte vernünftig ausgebildete Männer. Das ist vermutlich einer der größten Engpässe, die wir überhaupt auf der Welt haben.
Mhm.
Ja.
Oder installieren wir PV, dass wir halt nicht mehr auf Ölbohrinseln müssen.
Ja, also das ist ein Beispiel. Ja,
aber, genau, aber genau,
es aber sind jetzt sind die Autobahnen. Ja. Wer baut genau. so eine Autobahn?
Ja,
ja. ja genau. Oder wer macht Mütter pur? Ja, also sowas. Also ist alles was quasi technisch ist, also was im Sinne von Handwerk. Ja, also eine handwerkliche Leistung erfordert, ja. Das machen, also in der absoluten Mehrheit machen das Männer.
Ja.
Ja. ja. So, und da ist vermutlich der große Engpass.
Ja.
ja. Auf jeden Fall.
Weil die machen heute alle nicht mehr Handwerk, sondern ja. die machen alle irgendwie halt auch irgendwas mit Medien.
Ja, genau.
ja, was machst du denn hier
ja,
noch?
Genau.
Jetzt geh doch mal.
Irgendwas mit Medien.
ja. Ja. ja, und vermutlich muss man, dass ich, wie so ein Unternehmer gesagt hat, so eine Art Männer gewinnen, die Lust haben, ja. technisch auf einigen Job zu machen.
Ja. Und dafür hat die
das richtige. Würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, also, auf jeden Fall. Und die richtigen Strukturen dafür schaffen einfach auch.
Ja.
Ja.
ja. ja.
Ganz tiefe Gespräche und Themen hier.
Ja. ja.
Wir sind also Fachkräftemangel.
Da genau, da sind wir hergekommen.
Ja, aber man muss ja verstehen, wo genau ist der Fachkräftemangel?
Genau.
Also woran genau mangelt es?
Ja.
Ja, so.
Ich glaube ja, man findet schon genug Männer, aber es fehlt halt diese Kommunikationsstufe da, diese Übersetzungsstufe am Ende.
Ja,
ja.
Und es ist ja auch so, Infrastruktur heute zu bauen, ist sehr viel komplizierter als noch vor 20 oder 30 oder 50 Jahren.
Definitiv,
also das darf man
ja
nicht vergessen. Also ja. heute ist es ja quasi wie so eine Art Systemlandschaft. Also ich kenne das so vom Automobilservice.
Ja. ja.
Also früher, wenn ich, was weiß ich, einen VW Käfer repariert habe, das war,
könnte man
das konnte ich noch irgendwie hindengeln.
Mhm.
Ja. Heute, modernes Auto, egal ob das jetzt ein Elektro- oder Benziner ist, sind das Systemarbeitsplätze.
Ja. Da muss erstmal ein Computer dranhängen.
Ab 2 Millionen Euro aufwärts.
ja, genau.
Je nach Auto können die noch viel teurer sein.
Ja. ja.
Und ich brauche dafür Systemspezialisten, die mit diesen ganzen Werkzeugen, Techniken und was sie umgehen können. Und es ist wahnsinnig teuer, die auszubilden, zu zertifizieren und so weiter. Das heißt, ich habe ja immer mehr eine Situation, wo es nicht nur handwerkliche Fähigkeiten braucht, sondern ich ja gleichzeitig quasi noch ein Systemingenieur sein muss eigentlich, weil sonst geht es ja gar nicht.
Genau, und deswegen gibt es ja auch so, gerade in seinem Bereich, gibt es ja so diese ganzen neuen Ausbildungsberufe zum Systemtechniker.
Ja.
Ja. Also die gab es ja früher gar nicht.
Ja.
Aber es braucht genau die, die das auch verstehen wollen.
Ja.
ich sehe schon, ihr sitzt total locker da. Ich bin so, hallo.
Ja.
Ich war auch mal da.
Ja.
Ja, das ist ein Riesendrache. Ja.
Total.
Vermutlich kann man, wenn man irgendwie ein Startup gründet, in dem Bereich, wo man an dem Problem intelligent eine Lösung kreiert, kann man heute gewinnen.
Glaube ich auch.
Egal was.
Das so, liebe Zuhörer, jetzt ist eure Chance.
Falls schreibt uns in die Kommentare, was wollt ihr machen in dem Bereich?
Genau.
Ja?
Voll gut.
Cool.
Cool.
Ich bin happy.
Ich auch.
Ja.
Danke dir.
Ja, ja vielen Dank.
Zu danken. Vielen Dank euch.
Ja, sehr gern.
Sehr, auch für mich sehr inspirierend gewesen. Gute Impulse mitgenommen. Über den Drachen. Reflektieren.
Ja.
Danke.
Das war wieder eine Folge von Rethinking Business. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns eine Bewertung da und folge uns. Teile die Episode auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Wir sagen Tschüss bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Rethinking Business.